Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und Serien Podcast von Rolling Stone. Anne Villander und ich sprechen heute über den nächsten Steven Spielberg-Film in unserem Steven Spielberg-Ranking, nämlich dem ersten von zwei Filmen aus dem Kinojahr 1997, Amistad. Ja, Amistad, der Name, stammt von einem Schiff, das heißt La Amistad, spanisches Sklavenschiff, beruht auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 1839. Dort gab es einen Aufstand von Sklaven, was dazu geführt hat, das war an der Küste vor Kuba, was dazu geführt hat, dass sie gefangen genommen wurden und in die USA verschifft wurden, vor Gericht gestellt wurden, um dort die Frage zu behandeln, was mit ihnen zu machen sei, zum einen, weil das zu Todesopfern geführt hat, die Meuterei an Bord, als auch wem denn eigentlich diese Sklaven gehören würden. Geklärt wurde das Ganze erst vom Supreme Court 1841, also 1839, gefangen genommen, 2 Jahre Gericht. Mir kam der Film auch vor wie 2 Jahre meines Lebens.
Ja, unser bester Witz, ne, kommt immer mal wieder, wie auch der andere Witz. Wir haben länger gesprochen, als der Film eigentlich lang ist. Das werden wir heute nicht bei Amistad. Der Film ist wirklich sehr lang, er erstreckt sich über einen langen Zeitraum und wird getragen von charismatischen Schauspielern von Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, einem Engländer, einem weiteren Engländer, Anthony Hopkins, der fantastisch ist als Verteidiger der vor allem eines Schwarzen. Der dargestellt wird von Jim Nhunso, der Mende, die Sprache Mende lernte. Das war die Rolle, die Denzel Washington abgelehnt hatte. Außerdem spielen der Schwede Stellan Skarsgård.
Warum hat er die denn abgelehnt, die Rolle?
Ja, denn wird man nie erfahren. Also Sean Connery war im Gespräch auch für die Rolle des Präsidenten, die Nigel Hawthorne dann übernommen hat. Und na, Denzel hatte möglicherweise Sorge mit dem Lernen der Sprache. Und er war vielleicht nicht so begeistert davon, dass er die ganze Zeit in einem Gerichtsdrama als der Inferiore auftreten musste, der sozusagen, und diesen Vorwurf muss man, obwohl Spielberg das nicht beabsichtigt hat, aber er zeigt eigentlich so eine Art edlen Wilden, der heldenhaft von Anthony Hopkins in den USA vertreten wird, eben bis zum obersten Gerichtshof. Im Übrigen wurde den Sklaven Recht gegeben und der damalige amerikanische Präsident, der den Supreme Court angerufen hatte und in Berufung gegangen war, Martin van Buren, wurde daraufhin nicht wiedergewählt. Und Anthony Hopkins als Verteidiger ist wiederum ein ehemaliger amerikanischer Präsident, der diese ehrenvolle Aufgabe übernommen hat.
Ja, dieser Film erinnert mich, so wie einige Filme Steven Spielbergs, die entweder in Gerichtssälen spielen oder in denen historische Ungerechtigkeiten verhandelt werden müssen, wie zum Beispiel Lincoln oder The Post, an Filme, die er sehr routiniert macht, professionell, allerdings mich in ihrer Professionalität irgendwie nicht für sich vereinnehmen können. Ich sag mal, das sind immer die Filme, wo Leute Hüte tragen, Zylinder oder Fracks, und in denen den Schwächeren geholfen werden soll, zu ihrem Recht zu kommen. Dieser Film zeigt eine, ich will nicht sagen beispiellose Grausamkeit, aber das wird bei Steven Spielberg oft vergessen. Er kann extrem brutale Sequenzen drehen und die fingen ab Schindlers Liste an, zeigen sich ja auch, man sieht es später noch in Saving Private Ryan, als einer der GIs von Tom Hanks Zeitlupe erstochen wird durch einen Deutschen, der ihm sagt, es ist gleich vorbei, du musst es nur noch ertragen. Oder der Moment, in dem die holländische Killerin in Munich mit den Luftpumpen erschossen wird, mit den Luftpumpenattrappen. Ähnliche Grausamkeiten gibt es hier auch zu sehen. Hier geht es um die Entführung von Jimon Hunsu. Ich hoffe, dass man ihn richtig ausspricht. Aus dem Dorf wird, wie man es sonst eigentlich nur bei Tieren macht, ein Netz über den Körper geworfen und dann aus dem Dorf entführt und auf das Sklavenschiff gebracht. Dort wird kurz ein Prozess gemacht mit Sklaven, die entweder zu langsam sind, zu alt, nicht fit sind. Worauf dieser Film verzichtet, man kennt das aus Klischeefilmen, du kennst das vielleicht auch, Arne, ist, wenn immer Sklaventreiber sich immer das Gebiss angucken, der Sklaven.
Ja.
Immer so hochschieben und gucken, das wird hier nicht gemacht, aber es gibt Eine Frau, die sich mit einem neugeborenen Kind, das nicht ihre Tochter ist, die Frau ist bei der Geburt gestorben auf dem Schiff, sich auf die Reling setzt und mit dem Kind einfach nach hinten kippt, wie Taucher das machen. Nur natürlich in dem Fall ohne Taucheranzug und deshalb ertrinkt. Andere Sklaven werden wie so Lemminge gemeinsam an Ketten befestigt und dann über die Reling geworfen. Einer zieht dem anderen nach, rutscht runter. Das sind die Szenen, mit denen Spielberg sich ab Mitte der 90er, ab Schindlers Liste, dann einen Namen als sehr unbarmherzigen Regisseur gemacht hat, was man ihm vorher nicht zugetraut hätte. Insgesamt aber empfand ich diesen Film als wirklich sehr, sehr anstrengend. Also als Jimon Hunsu im Gericht sitzt und zuhört, wie die Menschen in einer anderen Sprache, das ist ja auch ein Film, der dankenswerterweise nicht synchronisiert wurde, sondern mit Untertiteln ausgestattet wurde, dann irgendwann den Leuten zuhört und dann aufsteht, die Hände von sich schwingt, gebunden durch die Handschellen und dann ruft, get us free, get us free, get us free. Das sind halt genau die Momente, von denen man gehofft hat, dass Spielberg diesen Pathos ablegen würde. Das ist mir leider nicht gelungen.
Möglicherweise ist das auch der Grund, weshalb Denzel Washington abgelehnt hat, weil er nämlich genau dieses Pathos nicht spielen wollte. Das war ja einige Jahre nach Glory, nachdem er schon den Oscar bekommen hat. Und das ist ja auch ein sehr pathetischer Film. Später hat er noch einen Oscar gewonnen. Ich habe vor allem einzuwenden, also was Spielberg daran interessiert, ist wahrscheinlich der Gegensatz zwischen dem atavistischen Sklavenhandel und der vorgeschobenen Vornehmheit der amerikanischen Gesellschaft und vor allem der Heuchelei, übrigens auch der spanischen Königin. Das Schiff ist ja auf dem Weg nach Europa, also von Kuba nach Europa. Es werden Seeleute umgebracht, vor allem werden aber viele der Schwarzen umgebracht. Unter anderem hat das spanische Schiff, die La Amistad, nicht genügend Proviant, weshalb 40 der Schwarzen getötet werden, ertränkt werden. Und dann geht es eben darum, ob die ausgesuchten Sklaven das Recht dazu haben und dann nach amerikanischem Recht so einen Aufstand anzuzetteln und die Bewacher umzubringen. Darum geht es im Kern. Es ist also eigentlich ein Justizstück, das zum guten Teil auch im Gerichtssaal spielt. Und Gerichtssaal ist natürlich einerseits ganz schwer zu inszenieren und andererseits ist es immer auch eine Herausforderung. Wir kennen das seit To Kill a Mockingbird und The Verdict mit Paul Newman. Das sind große Gerichtsfilme und hier, da hast du recht, hier haben wir Frack, Zylinder und Roben. Und es spielt eben 1837, 1839 oder ich glaube in dieser zwei Jahre, also immerhin die Hälfte der Amtszeit, des Präsidenten Van Buren. Und man merkt auch die Heuchelei in den Reden, vor allem abseits des Gerichtssaals, wenn man unter sich ist. Also wenn man nicht offiziell spricht und nicht die amerikanische Verfassung, die ja noch nicht alt war, hochhalten muss, da wird dann ganz anders geredet. Mhm. Das sind dann auch nicht die Edelleute, die man erwartet. Matthew McConaughey ist übrigens der junge Anwalt. Ja.
Matthew McConaughey, Spielberg greift ja auch immer gut ab, wenn neu entdeckt wird. Ich weiß nicht, ob Contact von Robert Zemeckis im selben Jahr war oder ein Jahr später. Das war auf jeden Fall eine der ersten großen Rollen von ihm. Ich bin ja großer Fan von ihm. Hier hat er sich irgendwie auch ein bisschen unter Kontrolle. Wir kennen ihn heutzutage ja nur noch entweder als jemanden, der sein Shirt auszieht oder als jemanden, der irgendwie so einen Southern Gothic-Typen spielt, der mit texanischer Mundart redet. Und hier, ich habe total vergessen, dass Matthew McConaughey mit solchen Rollen, wie er sie hier zeigt, eigentlich groß geworden ist, die des kontrollierten Schreiberlings mit kleinem Monokel. Zur Besetzung hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Interessanterweise macht ja auch Morgan Freeman mit. Ich hatte ganz vergessen, dass er dadurch auch ein Spielberg-Schauspieler ist. Er spielt einen ehemaligen Sklaven, der natürlich seine ganz eigene Sichtweise hat. Ne? Er spielt den, glaube ich, den Assistenten von Matthew McConaughey natürlich als jemand, der beide Seiten kennt, auch einen gewissen Ernst mit reinbringt. Die Rolle wurde ursprünglich angeboten an Spike Lee, der sie abgesagt hat. Was ich interessant finde, weil Spike Lee sich ja oft äußert dazu, wie weiße Filmemacher Rassismusdramen drehen, ob er damit einverstanden ist oder nicht, oder dass Quentin Tarantino das N-Wort benutzt, wie er das findet. Es wäre hier mal eine Gelegenheit gegeben, unter dem weißen Regisseur Steven Spielberg eine eigene Perspektive einzubringen. Du hast es ja schon gesagt, dieses Motiv des edlen Wilden, was Spielberg da macht, White Savior auch dem entgegengesetzt. Klar, man muss sich man kann von historischen Stoffen nicht abweichen, es ist halt so gelaufen. Aber auch hier wird es ja wahrscheinlich den Vorwurf habe stellen müssen, dass er wie bei Schindlers Liste halt eine Rettergeschichte erzählt hat, die nicht daraus besteht, dass jemand aus den Leuten, die unterdrückt werden, selber die Initiative ergreifen kann, um sie zu befreien. Wobei der Sklave natürlich, Sinke, der halt hier gespielt wird von Hunsu, derjenige ist, der die Meuterei auf dem Schiff angeführt hat. Es ist eine interessante doppelte Paarung des Jahres 1997, wenn du mal 93 die Filme, die er davor gedreht hat, vergleichst. Da hat er gemacht Schindlers Liste und Jurassic Park. 97 sind es Amistad und Jurassic Park 2 The Lost World. Das heißt also, er ist in gewisser Weise dieser Idee, etwas Leichtes und etwas Schweres zu drehen, hier noch treu geblieben.
Ja, erstaunliche Kombination, aber 93 war es natürlich noch spektakulärer oder dramatischer. Und ja, also der zweite Jurassic Park-Film ist ja nicht vollkommen überzeugend. Aber es gibt Leute, die auch anderer Auffassung sind. Am Amistad ist auch nicht vollkommen überzeugend, aber als sehr langer, historischer und ausführlich dokumentierter, auch wirklich gut dokumentierter Film, übrigens geschrieben von David Franzoni, funktioniert er, ist 150 Minuten lang und ich war damals angenehm überrascht. Ich habe den nicht sofort gesehen, sondern ein paar Jahre später und nicht mal im Kino. Und na gut, es ist immer eindrucksvoll, wenn Anthony Hopkins spielt. Nigel Hawthorne ist auch sehr gut und Skarsgård in der Nebenrolle. Also letztlich kein sehr bedeutender Film, aber eine Episode der amerikanischen Geschichte, die auch Spielbergs Interesse an der amerikanischen Historie zeigt. Etwas, das er in den 70er Jahren noch nicht hatte und das sich aber immer mehr ausgeprägt hat.
Ja, gut, dann kommen wir mal zur Schlussbewertung des Films. Arne, wir machen diesen Podcast seit 7 Jahren, seit 2019. Ich hatte bei Amistad das erste Mal das Gefühl, dass ich dafür bezahlt werden müsste. Also ich fand es unfassbar anstrengend, diesen Film zu gucken. Hast du mir gerade fast wieder ein bisschen auf den Geschmack gebracht, obwohl ich den ja erst gestern gesehen habe, den nochmal unter anderen Gesichtspunkten zu betrachten. Aber hier habe ich zum ersten Mal gedacht, Mann, dieses Steven Spielberg-Ranking, das kann auch sehr anstrengend sein. Ich weiß, das ist jetzt nicht gerade die beste Werbung für diese Sendung. Es gibt ja auch große Konkurrenz auf dem Filmmarkt. Aber ich kann nun mal nicht aus meiner Haut. Es war wirklich eine Qual, diesen Film zu Ende zu gucken und freue mich deshalb auf die nächsten Highlights aus dem Spielberg-Ranking.
Catch me if you can.
Ja? Naja, vorher kommt noch was. Nein. Also wir haben noch den Private Ryan, wir haben AI, wir haben Minority Report. Da geht es für mich wieder ein bisschen nach oben. Der Film ist handwerklich sehr gut gemacht, abgesehen von den wirklich schlimmen Szenen, in denen die Sklaven umgebracht werden, fehlt mir hier so ein bisschen das Herz. Ich unterstelle Spielberg, dass er nicht mit dem Herzen dabei gewesen ist. Es gibt keine Szene. Weißt du, jeder Film hat eine Spielberg-Szene, die im Gedächtnis bleibt. Zum Beispiel als Chief Brody das Futter ins Meer schmeißt und dann gerade der Hai hochkommt und so ein Fleischspatzen auf seine Nase fällt. Als Indiana Jones im Tempel des Goldenen Idols das Idol nimmt. Als Oskar Schindler sagt, ich hätte mehr tun können. Jede Szene hat irgendwie einen Spielberg-Moment, der im Gedächtnis bleibt. Das ist hier nicht der Fall. Also, oder ich habe ihn verpasst. Also mir die Augen zugefallen.
Ja, es ist halt nicht so geschrieben. Natürlich kann man es nicht mit Jaws vergleichen in keiner Hinsicht, weil Jaws.
Nein, aber auch die langsamen Filme haben mindestens eine Spielberg-Szene, die im Gedächtnis bleibt.
Ja.
Oder?
Ja, hier bleibt nicht viel im Gedächtnis, wie ich gesagt habe. Mir ist Anthony Hopkins immerhin in Erinnerung geblieben. Die anderen Schauspieler sind sehr gut. Ich glaube, es ist auch nicht so gut geschrieben, weil es so viel Recherche brauchte. Es gibt zum Beispiel auch Robert Redfords Film Die Lincoln-Verschwörung. Da geht es um die Ermordung Lincolns, aber was danach passierte, wer daran beteiligt war und wer dann letztlich verurteilt wurde, darunter eine Frau. Das ist auch ein sehr gut recherchierter historischer Film, der naturgemäß in den 1860er Jahren spielt. Und wenn man die beiden Filme vergleicht, dann sieht man auch die Sorgfalt, mit der Spielberg gearbeitet hat. Redford hat das auch sehr gut gemacht. Aber so, es braucht einfach unglaublich viel Recherche und viel Kenntnis von juristischen Vorgängen. Und das überschattet dann die dramatischen Leistungen des Films.
Ja.
Deshalb 3 Sterne für Amistad.
Doch, ich gebe ihm 2,5 Sterne. Und als nächstes im Spielberg-Ranking machen wir weiter mit Jurassic Park The Lost World. Vielen Dank.
Dankeschön.